DW Menschen und Märkte.
Was plant die Europäische Zentralbank? Wie handeln arabische Großinvestoren? Und wie werden Internetnutzer zur Ware? Das sind unsere Themen. Ich bin Andreas Becker. Herzlich willkommen. Er war nah dran an der 10.000-Punkte-Marke. Doch in den letzten Tagen ging dem deutschen Aktienindex DAX die Puste aus. Vor der Zinssitzung der Europäischen Zentralbank will sich kein Anleger zu weit aus dem Fenster lehnen. Investoren verkaufen oder warten ab, was die EZB tun wird. Die Ziele der Notenbanker sind klar. Ihrer Meinung nach ist die Inflation zu niedrig und der Euro zu teuer. Doch diese Einschätzung und auch mögliche Gegenmittel sind nicht unumstritten. Ein Hintergrund von John Danhong.
Wir sind uns sehr bewusst, dass eine zu lange Periode niedriger Inflationsraten Risiken birgt, sagte EZB-Chef Mario Draghi letzte Woche in Portugal vor Zentralbankern aller Welt. Damit meinte er die Risiken einer Deflation, dem Teufelskreis aus fallenden Preisen, schrumpfenden Unternehmensgewinnen, geringeren Investitionen, höherer Arbeitslosigkeit und schließlich einer verstärkten Rezession. Einmal in diesen Teufelskreis verfangen, ist ein Ausweg schwer zu finden. Japan ist das warnende Beispiel. Noch sieht Draghi kein Deflationsrisiko auf breiter Front. Dagegen spricht auch die wieder anziehende Konjunktur im krisengeplagten Südeuropa. Doch der starke Euro droht, die durch Lohnsenkung gestiegene Wettbewerbsfähigkeit dieser Länder wieder zunichte zu machen. Experten sprechen von rund 10% Überbewertung der Gemeinschaftswährung. Das liege vor allem an den erheblichen Kapitalzuflüssen, die von einem Ende der Krise profitieren wollen, schreibt Martin Hüfner, Chefvolkswirt der Asenagon-Gruppe, in seinem Wochenkommentar. Einen Befreiungsschlag erhoffen sich die südeuropäischen Länder und Frankreich von der EZB-Ratssitzung, die an diesem Donnerstag stattfindet. Und Mario Draghi wird sie diesmal nicht enttäuschen.
Die Spatzen pfeifen die Zinssenkung ja von den Dächern,
sagt Jens Oliver Niklasch, Volkswirt bei der Landesbank Baden-Württemberg, LBBW. Es wird allgemein erwartet, dass die EZB den Leitzins für den Euroraum von 0,25% auf 0,15% oder 0,10% senken wird. In der Regel löst die Senkung des Leitzinses eine Abwertung der Währung aus. In diesem Fall dürfte sich die Wirkung in Grenzen halten. Was machen erstens 0,1% schon aus? Und zweitens?
Eine Zinssenkung alleine ist sozusagen schon eingepreist.
So Niklasch. Doch dabei wird die EZB nicht bleiben. Die europäischen Währungshüter werden etwas Neues aus ihrer Zauberkiste ausprobieren, den Negativzins. Das bedeutet, dass eine Geschäftsbank einen Strafzins zahlen muss, wenn sie Geld bei der Zentralbank parkt. Zwei Ziele wolle die EZB damit erreichen, sagt LBBW-Analyst Niklasch.
Das erste ist ganz schlicht, dass man den Euro schwächt an den Devisenmärkten. Das andere ist, wie kommt die hohe Liquiditätsbereitstellung der EZB am anderen Ende als Kredit in der Privatwirtschaft an?
Mit anderen Worten, die Banken sollen endlich mehr Kredite an Unternehmen vergeben. Das würde mehr Investitionen, mehr Wachstum und letztendlich eine höhere Inflation generieren. Wenn der Euro auch noch schwächer wird, hat die EZB dann mit einer Maßnahme beide Gespenster gebannt. Experten haben jedoch Zweifel, dass diese Rechnung aufgeht.
Die Kreditvergabe der Geschäftsbanken hängt eigentlich stärker ab von der Kreditnachfrage als von ihrem Kreditangebot,
sagt Jens Oliver Niklasch. Das heißt, wegen der Schuldenkrise und der Rezession wurden vor allem in Südeuropa weniger Kredite nachgefragt. Zudem kann die EZB Banken nicht dazu zwingen, Geld an die Privatwirtschaft zu verleihen. Um den Strafzins zu meiden, suchen Banken wahrscheinlich nach anderen Anlagemöglichkeiten, beispielsweise Staatsanleihen der Schuldnerländer in der Eurozone. Sie werfen immer noch eine ordentliche Rendite ab und genießen die Garantie der EZB. Das aber bedeutet weitere Geldzuflüsse nach Südeuropa und läuft der Bemühung einer Euro-Abwertung zuwider. Was tun? Gar nichts, rät Roland Faubel, Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Mannheim.
Denn die Rezession ist ja tendenziell schon vorbei. In dem letzten Quartal, für das wir Daten haben, haben wir schon wieder positives Wachstum für den gesamten Euroraum. Und wir haben ein solides Geldmengenwachstum. Also ich sehe keinen Anlass, die Geldpolitik weiter zu lockern.
Was ist dann mit der zu niedrigen Inflation? Bereitet sie ihm gar keine Sorge? Nein, sagt Faubel.
Denn die ist das Ergebnis der Geldpolitik von vor 2 oder 3 Jahren. Ja, das ist ein Spätindikator. Und die EZB macht einen Fehler, wenn sie auf die laufende Inflationsrate schaut.
Auf das Geldmengenwachstum und die Geldnachfrage solle sie achten und beide seien wegen der anziehenden Konjunktur positiv. Eine weitere Lockerung der Geldpolitik macht in seinen Augen wenig Sinn und sät nur den Samen für die nächste Krise.
Das Risiko ist, dass wir dann nicht schnell genug herauskommen aus dieser hyperexpansiven Geldpolitik, wenn die Konjunktur stark anzieht und die Inflationsrate stark anzieht. Ich befürchte, dass dieser sogenannte Exit nicht gelingen wird.
EZB-kritische Töne von Roland Faubel, Ökonom der Universität Mannheim, in einem Beitrag von Jan Van Hong. Vor kurzem gab die Deutsche Bank eine gewaltige Kapitalerhöhung bekannt. 8 Milliarden Euro will sie einsammeln, vor allem bei einem Investor aus dem Golfemirat Katar. Der steigt damit auf einen Schlag zum größten Aktionär der Bank auf. Auch bei Firmen wie Volkswagen und Daimler gehören arabische Investoren zu den größten Anteilseignern. Mischa Erhardt hat Experten an der Frankfurter Börse gefragt, ob sich die Strategien der Investoren aus den Golfstaaten von anderen unterscheiden.
An den Finanzmärkten geht es oft hektisch zu. Im Gegensatz dazu agieren arabische Finanzinvestoren in der Regel ruhiger.
Ja, arabische Investoren sehen sich natürlich sehr genau an, in welche Unternehmen sie investieren. Sie sind nicht die Investoren der schnellen Hand in aller Regel, sondern gehen hin und überlegen sehr, sehr sorgfältig, was sie da machen. Und ein Unternehmen, das einmal einen arabischen Investor für sich gewonnen hat, kann sich relativ sicher sein, dass er auch dann eine gewisse Zeit bei der Stange bleibt.
Sagt Franz Josef Leven vom Deutschen Aktieninstitut. Bestes Beispiel dafür ist wohl Kuwait. Das Emirat ist seit nunmehr fast 40 Jahren einer der größten Einzelinvestoren bei Daimler. Noch heute halten die Kuwaitis rund 7% der Daimler-Aktien. Die arabischen Staaten folgen bei ihren Investments einer einfachen Logik. Auch wenn heute die Ölquellen noch sprudeln, wird es eine Zeit nach dem schwarzen Gold geben. Anlegeranwalt und Aktionärsschützer Klaus Nieding.
Man plant für den Tag X, in dem Moment, wo also die Ölquellen versiegen, will man eben das damit verdiente Geld gut gestreut haben.
Und dieses Geld streuen die Investoren aus arabischen Ländern von ihren Ölquellen aus über den gesamten Globus. Die großen Investoren zielen dabei vor allem auf mutmaßlich stabile und profitable Großunternehmen, VW, Daimler oder Siemens zum Beispiel, oder wie das jüngste Beispiel die Deutsche Bank. Die ruhige Hand beweisen diese Investoren dann meist auch als Teilhaber an den Unternehmen. Sie halten sich gewöhnlich eher zurück, was den Kurs und die Richtung des Geschäftes der Unternehmen angeht.
Nun, arabische Investoren zeichnen sich im Wesentlichen dadurch aus, dass sie zwar in die Aufsichtsräte gehen, um eben auch vom Informationsfluss nicht abgeschnitten zu sein, aber operativ gehen sie nicht in die Verantwortung und sie nehmen auch keinen operativen Einfluss. Natürlich wird man über die Aufsichtsräte entsprechende Fragen stellen und man wird auch versuchen, über die Aufsichtsräte dann auf die Vorstände einzuwirken, bestimmte Dinge in ihrem Sinne zu machen. Aber im Großen und Ganzen hält man sich aus der operativen Tätigkeit raus,
sagt Aktionärsschützer Nieding. Auf Hauptversammlungen hört man selten Wortmeldungen der arabischen Großaktionäre. Das sagt der Analyst für Autos und Fluggesellschaften Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler.
Ja, die zeigen sich in der Öffentlichkeit eigentlich so gut wie nie und zeigen sich auf Hauptversammlungen nicht, zumindest nicht mit Kommentaren in der Öffentlichkeit. Und ist schon ein ziemlich dezentes Vorgehen.
Eine Ausnahme von dieser Regel ist vielleicht Air Berlin. Auch da ist ein arabischer Geldgeber eingestiegen, hat das Unternehmen in Not gerettet und ist nun mit rund 30% an der Billigfluglinie beteiligt. Allerdings ist dieser Geldgeber die Fluglinie Etihad aus Abu Dhabi. Und die verfolgt als Unternehmen natürlich noch ein ganz anderes Interesse.
Ja, ich denke, Etihad, der Käufer von europäischen Airlines zurzeit, will einfach sein Netzwerk in Europa ausweiten. Wir brauchen einfach diese Basis in Europa und die wollen sich jetzt schaffen mit der Investition in vielen dieser schwächeren Airlines, aber andere Airlines sind praktisch nicht zu bekommen. Also Etihad baut sich das Netz auf, im Grunde mit denjenigen, die, wenn man so will, übrig bleiben.
Sagt der Luftfahrtspezialist Jürgen Pieper. Von solchen Ausnahmen abgesehen treten arabische Investoren bisher im Hintergrund auf und agieren mit eher ruhiger Hand.
Wenn Nutzer im Internet nicht zahlen müssen, sind sie nicht Kunden, sondern die Ware. Dass diese Einschätzung nicht übertrieben ist, zeigt das Geschäft mit Nutzerdaten. Werbefirmen wissen mehr über Nutzer, als die meisten von ihnen vermuten. Familienstand, Hobby, sexuelle Vorlieben. Für Datenhändler sind die detaillierten Nutzerprofile ein großes Geschäft. Doch langsam regt sich Widerstand. Aus Washington Samuel Jakisch.
250.000 schwule oder lesbische US-Bürger mit Namen, Geburtsdatum, Telefonnummer und Einkommensniveau kosten nicht einmal $200 im Monat. Nicht viel teurer, aber ebenso verfügbar sind Listen von Menschen mit Alkoholproblemen, hohen Schulden, Depressionen oder Geschlechtskrankheiten in den USA und weltweit. Anbieter solcher Datensätze sind US-Werbefirmen, die ihre Daten völlig legal erheben, von Versandhäusern, Wohlfahrtsorganisationen oder Kreditkartenbanken, vor allem aber direkt von Internetnutzern.
Companies, these third parties will collect your clickstream as you click from site to site to site.
Seite für Seite zeichnen Internetwerbefirmen das Klickverhalten ihrer Nutzer auf, erklärt IT-Experte Ashkan Soltani im Interview mit CBS News. Das Ziel: genaue Informationen über persönliche Interessen und potenzielle Kaufwünsche.
To see what you may be reading, what you may be interested in, what types of things you might buy.
Der Datensammelwut der Werbefirmen sind sich viele Internetnutzer durchaus bewusst. Schließlich ist es diese Art der personalisierten Werbung, die kostenlose Internetangebote wie E-Mail-Postfächer oder soziale Netzwerke finanziell überhaupt erst ermöglichen. Weniger bekannt ist, dass sogenannte Data Broker, also Datenhändler, für sich genommen unscheinbare Informationen untereinander handeln, bis in der Summe detaillierte Dossiers entstehen, von der New Yorker Hundebesitzerin, die Japanisch spricht und keine Milch verträgt, oder dem Kopenhagener Krankenpfleger mit finanziellen Problemen, der Elvis-Platten sammelt und auf rothaarige Frauen steht. Weil die international aktiven Data Broker unter US-amerikanisches Handelsrecht fallen, drängt nun der Vorsitzende des Handelsausschusses im Senat, Jay Rockefeller, auf mehr Transparenz und die Möglichkeit für Internetnutzer, die Datensammlung zu untersagen.
Wir wollen in der Lage sein, uns und unsere Liebsten vor unerwünschten Blicken zu schützen, sei es durch die Regierung oder durch unsere Nachbarn. Was in der Debatte über Privatsphäre aber bisher vollkommen fehlt, ist die Rolle, die Privatfirmen spielen, wenn es darum geht, private Informationen über uns zu sammeln und zu analysieren.
Gesetzliche Regulierungen seien nicht nötig, entgegnet Brian Kennedy im US-Nachrichtenmagazin 60 Minutes. Der Geschäftsführer des viel kritisierten Datenhändlers Epsilon vergleicht sein Geschäftsmodell mit dem des Privatfernsehens vor 30 Jahren. Nichts Neues also.
Those were essentially media. That created audiences.
Damals wurden Medieninhalte erfunden, um ein neues Publikum zu erschaffen, dem man gezielt Werbespots vermitteln konnte. Was heute passiert, ist nichts anderes, nur etwas anspruchsvoller.
Dass es dem US-Kongress gelingt, die technische Entwicklung per Gesetz zurückzudrehen und mehr Transparenz herzustellen, ist politisch unwahrscheinlich. Das Argument, dass Regulierungen der Wirtschaft schaden, ist in den USA traditionell sehr erfolgreich. Internetnutzern bleibt vorerst nur, sich zum Beispiel mit Zusatzsoftware für Internetbrowser vor dem heimlichen Abgreifen von Daten selbst zu schützen.
Samuel Jakisch über das Geschäft mit Nutzerdaten. Damit sind wir am Ende der Sendung. Jan Eisenberg in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.